My first novel was inspired by a wrong number. I was alone in my apartment in Brooklyn one afternoon, sitting at my desk and trying to work, when the telephone rang. If I am not mistaken, it was the spring of 1980, not many days after I found the dime outside Shea Stadium. I picked up the receiver, and the man on the other end asked if he was talking to the Pinkerton agency. I told him no, he had dialed the wrong number and hung up. Then I went back to work and promptly forgot about the call. The next afternoon, the telephone rang again. It turned out to be the same person asking the same question I had been asked the day before. Is this the Pinkerton agency? Again, I said no, and again, I hung up. This time, however, I started thinking about what would have happened if I had said yes. What if I had pretended to be a detective from the Pinkerton agency, I wondered. What if I had actually taken on the case?
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu 60 Minuten 17 Grad Bildungsradio für den Rest. Es klingt zwar banal, aber die Tragweite ist dennoch immens, wenn wir heute feststellen müssen, wir leben in unruhigen Zeiten. Innenpolitik, Außenpolitik, Sozialpolitik, Wirtschaftspolitik, jedes Segment für sich bereits ein Knäuel der Unübersichtlichkeit. Die Rente ist unsicherer denn je. Das Verweilen auf belebten Plätzen ebenfalls. Wer mehr arbeitet, soll weniger verdienen bei Arbeitgebern, denen es genau andersherum ergeht, damit die, die gar nicht arbeiten und noch weniger bekommen, aber nicht verdienen, einen Anreiz haben, als 1-Euro-Jobber in Konkurrenz mit denen zu treten, die anfangs erwähnt wurden, um ihnen wiederum vor Augen zu führen, wie es ist, wenn sie sich weigern, mehr zu arbeiten und weniger zu verdienen und so weiter und so fort. Dazu kommt, dass selbst der Arbeiterbund zum Wiederaufbau der KPD nicht mehr weiß, ob man nun SPD wählen und die Partei aufbauen soll oder umgekehrt. Die Sozialdemokraten derweil marschieren Richtung Hindukusch. Die Grünen versuchen unserer friedliebenden Nation einen Sitz im Weltsicherheitsrat zu erpöbeln. Die Christdemokraten rümpfen aus Sorge um Deutschland die Nase. Und die sogenannte linke Alternative, okay, Schwamm drüber. Es ist eben alles völlig durcheinander geraten. Links und rechts, vorwärts und rückwärts, gut und böse. Und zu allem Überfluss sind die kritischen Analysen des Weltgeschehens auch nicht mehr so überzeugend wie früher. Wie schön waren doch die Zeiten, als sich die politischen Auseinandersetzungen entlang der Antagonismen unten gegen oben, arm gegen reich, Expropriierte gegen Expropriateure abspielten. Dann meldeten sich zunächst die vermeintlichen Nebenwidersprüche zu Wort, forderten ihren Platz in der linken Diskussion und hielten ab und an Einzug, zumindest in die entsprechende Rhetorik. Viel schlimmer für aufrechte Klassenkämpfer als die verwirrende Vielfalt von Unterdrückungsverhältnissen war in den letzten Dekaden des vorigen Jahrtausends die Entstehung eines ganzen Diskursgebäudes, das bis zum heutigen Tag Linke aller Couleur in helle Aufregung versetzt. Wir reden von dem Begriff der Postmoderne. Während Medientheoretiker und Kulturkritikerinnen, Philosophen und Cultural Studies Studentinnen darüber sinnieren, was denn nun eigentlich postmodern sei und worüber Mann und Frau da eigentlich redet, sind die linken Aktivisten bereits viel weiter. Sie haben den liebevollen, für diese Szene in seiner debilen Reduzierung typischen Kampfbegriff der Pomos erfunden. Aber was ist denn nun eigentlich die Postmoderne? Und was haben Lyotard, Lacan, Derrida, Deleuze und Guattari da eigentlich verbrochen, als sie dekonstruierten, dass die Schwarte krachte und Heerscharen von eloquenten, mehr oder weniger jungen Menschen die Kritik des Poststrukturalismus kritisierten und daraus Technostücke, Bücher und Ferienhäuser bastelten? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie dran, nach einer kurzen Pause sind wir mit genau diesen Themen zurück.
Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. I met her on the mountain, there I took her life. Met her on the mountain, stabbed her with my knife. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee.
Well now, boy,
hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die.
Well now, boy,
hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Down in some lonesome valley, hanging from a white oak tree. Hang down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die.
Oh well now, boy,
down your head, Tom Dooley, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley, poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound to die. Poor boy, you're bound to die.
Poor boy, you're bound to die.
Also wir interviewen jetzt mal Philipp Rothmann zu dem Thema Postmoderne bzw. Moderne. Was verstehst du unter dem Begriff Postmoderne?
Also ich glaube, Moderne oder für mich sind Moderne und Postmoderne soziologische oder geistesgeschichtliche Kategorien. Ich glaube, die Moderne ist relativ gut definiert und relativ klar in einem Zusammenhang von ja, wirtschaftlicher Industrialisierung, dem Nationalstaat als politischem Ordnungsmodell.
Spielt die Aufklärung für dich auch dann eine Rolle?
Sicherlich, ja, die ist, ja, hat vielleicht auch sozusagen die Moderne gebracht, wenn man das so, also ich denke, sowas ist, sind so die klassischen Eckpunkte einer Moderne Definition, ohne ein Lehrbuch auszugraben. Die Postmoderne scheint mir so eine Phrase zu sein, oder der Versuch, also Phrase ist gar nicht abwertend gemeint, der Versuch, die Veränderungen, die uns von den Definitionsmerkmalen der Moderne wegführen oder weggeführt haben in den letzten Jahrzehnten, irgendwie zu fassen, ohne schon positiv definieren zu können, was jetzt die Strukturmerkmale der Postmoderne sind.
Also das heißt, die Erfassung ist noch gar nicht komplett.
Es ist so eine negative Erfassung. Also wir sagen irgendwie, fordistische Arbeitsmodelle sind weg. Wir sagen irgendwie, der Nationalstaat ist so ein bisschen Auslaufmodell als These. Und also wir finden verschiedene Strukturmerkmale der Moderne in der Realität nicht mehr wieder. Oder finden Bewegungen, die davon wegführen. Und das nennen wir Postmoderne.
Jetzt gibt es ja Stimmen, die sagen, die Postmoderne wäre bereits tot. Was hältst du davon?
Ich glaube, es ist, also ich glaube, in den Kategorien, worüber wir reden, das ist, glaube ich, gefährlich, das alles ein bisschen zu schnell und zu sprunghaft zu führen, diese Diskussion. Das ist, glaube ich, ganz beliebt, aber insgesamt müssen wir ja doch über recht langfristige Prozesse reden dabei. Also entweder ist sie noch gar nicht da, aber dass sie da war und schon tot ist, halte ich für ziemlich unwahrscheinlich.
Okay, und vielleicht noch abschließend, was ist für dich typisch postmodern? Also
Individualisierung in gewisser Weise, die Europäische Union auf der politischen Seite.
Vielen Dank. Tschüss.
Es sieht so aus, als würde ich ausgehen. Falls das wirklich der Fall sein sollte, wo gehe ich eigentlich hin?
Als Begründer der philosophischen Postmoderne gilt der 1924 geborene und 1998 verstorbene französische Philosoph Jean-François Lyotard. Mit seinem Buch Postmodernes Wissen von 1979 hat er eine soziologische und philosophische Debatte über postmoderne Philosophie und Wissenschaft, ja generell über eine postmoderne Gesellschaft, ausgelöst. In diesem Buch entwickelt er unter anderem seine These von der Auflösung vorhandener Tendenzen gesellschaftlicher und kultureller Einheit und Übereinstimmung. Diese, so Lyotard, zerfallen in einander entgegengesetzte, unüberwindlich differente Diskurse und Sprachspiele. Dabei räumt er die Notwendigkeit eines kommunikativen Gerechtigkeitskonzeptes ein, in dem das Aushalten von sozialer Vielfalt, von Pluralität also, möglich sein muss. Diese Funktion gesteht Lyotard der modernen Kunst allerdings nicht zu. In ihrem Geist sieht er stattdessen den Ausgangspunkt einer postmodernen Philosophie. Lyotard behauptet, der Realismus in der Kunst genauso wie in der Philosophie suche nach der einen objektiven Wirklichkeit, nach einer zentralen Verankerung, eben nach einer Realität, die es darzustellen gelte. Es gehe dem Realismus weiterhin um Ordnung, Einheit, Identität, Sicherheit und um Popularität, oder anders gesagt, um das Beenden, das Liquidieren des Experimentellen, des Avantgardistischen. Die Realität werde allerdings schon ausgehöhlt durch die Macht des Kapitalismus, der Gebrauchsgegenstände, Rollen des sozialen Lebens und Institutionen verändere und destabilisiere. Dadurch sei deren vermeintlich realistische Darstellung nur noch in Form von Sehnsucht oder Spott, nur noch als Anlass von Leiden und eben nicht als Befriedigung möglich. Denn die Welt sei, Zitat, in der Wirklichkeit in einem Maße destabilisiert, dass sie keinen Stoff mehr für Erfahrung gewährt, wohl aber für Erkundung und Experiment. In Tendenzen der Fotografie oder des Films, die vorgeblich Wirklichkeit darstellen, sieht Lyotard lediglich Phantasmen des Realismus, die, sozusagen zum Trost oder zur Ablenkung, Scheinwirklichkeiten produzieren. Den realistischen Tendenzen grundsätzlich gegenläufig sei demgegenüber eine moderne Kunst, die sich selbst zuwendet und ihre eigenen Regeln permanent experimentell in Frage stellt. Eine moderne Kunst müsse sich einem kapitalistischen Kunstkonzept entgegenstellen, dessen Kunstproduktion sich ausschließlich an den Bedürfnissen und der Kaufkraft derer ausrichtet, die diese konsumieren.
Gib Give me a C!
A!
Give me a K!
A!
What's that spell?
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 Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds. Cause the only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when they blow them all to kingdom come. Sing it! One, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Louder! Vietnam. And five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, listen, people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate, but send your sons off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. All right! One, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die. All right.
Lyotard konkretisiert sein modernes Kunstkonzept durch die Gegenüberstellung des Schönen und des Erhabenen. Für ihn geht die Moderne aufgrund der Ausdifferenzierung verschiedenster Wirklichkeitsbereiche mit der Erschütterung des Glaubens an die eine Wirklichkeit einher. Sie erlaube die Entdeckung, wie wenig wirklich die Wirklichkeit ist. Eine Entdeckung, die bereits im Kantschen Konzept des Erhabenen präsent ist. Das Erhabene ist, nach Kant, die Erweckung eines Gefühls eines übersinnlichen Vermögens in uns. Damit ist es etwas, was sich einer Darstellung oder einer Wirklichkeitswerdung entzieht. Das Erhabene ist ein Gefühl, das entsteht, wenn man an etwas denkt, das man zwar ideell erahnen oder denken, aber niemals fassen und erfahren kann, etwa das Absolute, das Ganze oder das nicht mehr Teilbare. Demgegenüber beruhe das Konzept des Schönen auf dem Fassbaren, dem begrifflich und erfahrbar Darstellbaren. Das erlaube geschmackliche und ästhetische Übereinkünfte im Unterschied zum Erhabenen, welches gerade auf ein Nicht-Darstellbares anspielt. Moderne Kunst ist für Lyotard nun jene Kunst, welche mittels Formlosigkeit oder mittels der Vermeidung von allem Figurativen oder Abbildhaften zu zeigen versucht, dass es ein Nicht-Darstellbares gibt. Oder mit Lyotards Worten, Zitat, sichtbar zu machen, dass es etwas gibt, was man zwar denken, nicht aber sehen oder sichtbar machen kann, das ist der Einsatz der modernen Malerei.
With a dark and rolling sea between my true love and me, I keep walking through this cold, hard town. While I wait for better days, I could use a place to stay, or a floor where I could lay my blanket down. If I could beg, steal, or borrow a ticket on some ship or plane, I'd be leaving London tomorrow to fly to my own love again. Up at dawn to change my shirt and to wash away the dirt, then it's over to American Express. Not one letter did I find, no, she didn't send one line, though I know she has my forwarding address. If I could beg, steal, or borrow a ticket on some ship or plane, I'd be leaving London tomorrow to fly to my own love again. Last night the troubadour was so full they barred the door, and I sang a song she knows quite well. But it wouldn't take too long to make up another song for a lonesome and a last farewell. If I could beg, steal, or borrow a ticket on some ship or plane, I'd be leaving London tomorrow to fly to my own love again.
Quinn schrieb die Buchstaben der Reihe nach auf.
O W E R O F B A B.
Nachdem er eine Viertelstunde mit ihnen herumgespielt, sie immer wieder auseinandergerissen und in anderer Reihenfolge zusammengestellt hatte, kehrte er zu der ursprünglichen Anordnung zurück und schrieb sie so:
Hour of Bab.
Die Lösung erschien ihm so grotesk, dass ihm beinahe die Nerven im Stich ließen. Auch wenn man berücksichtigte, dass er die ersten 4 Tage versäumt hatte und dass Stillman noch nicht fertig war, schien die Antwort unausweichlich. Der Turm zu Babel.
The Tower of Babel.
Quinns Gedanken schweiften einen Augenblick ab zu den letzten Seiten von A. Jordan Pym und der Entdeckung der seltsamen Hieroglyphen auf der inneren Wand der Schlucht. Buchstaben, die in die Erde selbst eingeschrieben waren, als versuchten sie etwas zu sagen, was nicht mehr verstanden werden konnte. Aber wenn man länger darüber nachdachte, schien dieser Vergleich nicht zuzutreffen, denn Stillman hatte seine Botschaft nirgends hinterlassen. Zwar hatte er die Buchstaben durch die Bewegung seiner Schritte geformt, aber sie waren nicht niedergeschrieben worden. Es war so, als zeichnete man mit dem Finger ein Bild in die Luft. Das Bild vergeht, während man es schafft. Es gibt kein Ergebnis, keine Spur, die zeigt, was man gemacht hat.
Ausgehend von der Bestimmung der modernen Kunst als reflexives, experimentelles Projekt, das nicht das Schöne, sondern das Erhabene, das eigentlich nicht Darstellbare im Sinn hat, versucht Lyotard in einem letzten Schritt zu zeigen, was postmoderne bzw. postmoderne Philosophie ist. In Lyotards Ausführungen zur Moderne und zur modernen Kunst wird offensichtlich, dass er die Postmoderne nicht eindeutig von der Moderne unterscheidet. Vielmehr sieht er die Ideen der Moderne gerade durch die Postmoderne verwirklicht. Der entscheidende Unterschied zwischen einem modernen und einem postmodernen Geisteszustand ist dabei folgender. Der moderne Geisteszustand trauert wegen der Auflösung der einen Wirklichkeit. der Postmoderne hingegen jubelt, angesichts des Erblühens von vielen Möglichkeiten der experimentellen Erfindung neuer Spielregeln bildnerischer oder künstlerischer Art. Die Moderne verweise zwar, beispielsweise in der Kunst, bereits auf ein nicht darstellbares, auf die Unfasslichkeit der Wirklichkeit als Ganzes, aber sie betrauert das Verlorengegangene, das Entschwinden des Schönen in der Darstellung. Demgegenüber sei das Postmoderne dasjenige, das, Zitat, im Modernen, in der Darstellung selbst, auf ein nicht darstellbares anspielt, das sich dem Trost der guten Formen verweigert, dem Konsens eines Geschmacks, der ermöglicht, die Sehnsucht nach dem Unmöglichen gemeinsam zu empfinden und zu teilen, das sich auf die Suche nach neuen Darstellungen begibt, jedoch nicht, um sich an deren Genuss zu verzehren, sondern um das Gefühl dafür zu schärfen, dass es ein Undarstellbares gibt. In der postmodernen Philosophie geht es analog darum zu zeigen, dass es uns nicht zukommt, Wirklichkeit zu liefern. Stattdessen versucht sie, Anspielungen auf ein Denkbares zu finden, das nicht dargestellt werden kann. Und mit Kant plädiert Lyotard schließlich dafür zu sehen, welchen Terror die Hegelsche Illusion der dialektischen Aufhebung des Entgegengesetzten im Einen mit sich bringt. Für diesen Terror des Einen, des Totalitären, sei nämlich das 20. Jahrhundert mit Phänomenen wie Faschismus und Stalinismus das beste Beispiel. Insofern komme es heute darauf an, die Differenzen vor allen einebnenden Tendenzen zu retten. Postmoderne ist für Lyotard also nicht das Ende der Moderne, sondern eine andere Beziehung zur Moderne, ein Gemüts- und Geisteszustand, der für dreierlei steht. Erstens für die Erfahrung und Anerkennung der Konstrukthaftigkeit der Wirklichkeit. Zweitens für die Erfahrung und Anerkennung von unüberwindlichen Differenzen in der Welt des Persönlichen und Sozialen. Und drittens für den experimentellen Umgang mit den Wirklichkeitskonstruktionen und Differenzen innerhalb unserer Wirklichkeiten.
Ich empfand es als sehr angenehm, nicht ich selbst zu sein, sondern Paul Auster. Obwohl ich noch immer den gleichen Körper bewohnte, die gleiche Seele, das gleiche Gedankengebäude, hatte ich trotzdem das Gefühl, als wäre ich irgendwie aus mir herausgehoben. Als müsste ich nicht mehr länger mit der Last meines eigenen Bewusstseins herumlaufen. Ich fühlte mich leichter und freier und wusste gleichzeitig, dass es nur eine Illusion war.
Virgil Caine is my name, and I drove on the Danville train till so much cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. I took the train to Richmond that fell. It was a time I remember oh so well. There goes the Robert E. Lee. Now I don't mind, I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very best.
Tonight they drove old Dixie down,
and all the bells were people were singing, they went na 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 my father before me. I'm a working man, and like my brother before me, I took a rebel stand. Well, he was just 18, proud and brave, but a Yankee laid him in his grave. I swear by the blood below my feet, you can't raise the cane back up when it's in the feed. The night they drove old Dixie down, and all the bells were ringing. The night they drove old Dixie down, and all the people were singing. They went
Ähnlich wie der Begriff Fantastik ist auch der Begriff Postmoderne schwer zu definieren. Plakative und teils widersprüchliche Schlagwörter tauchen in der Diskussion um die Bedeutung und Einordnung der Postmoderne auf. Eine Moderne ohne Trauer, ja eine fröhliche Wissenschaft, nennt Albrecht Wellmer sie. Wir leben jetzt in einer apokalyptischen und antirationalen Zeit, ruft Leslie Fiedler in Freiburg den Zuhörern seines berühmt gewordenen Vortrags »Close the Gap, Cross the Border« zu. Jürgen Habermas kritisierte die Postmoderne als neokonservativ. Manchen gelten die Begriffe Postmodern und Postmoderne als nahezu undefinierbar. Um jedoch einigermaßen festen Boden unter den Füßen zu haben, soll hier der englische Literaturwissenschaftler Terry Eagleton zu Wort kommen, der sich in seinem Buch »Die Illusionen der Postmoderne« kritisch mit dem bizarr heterogenen Phänomen Postmoderne und seinen politischen Implikationen auseinandersetzt, darin aber auch eine mögliche, von ideologischen Grabenkämpfen unbeleckte und sachliche Definition liefert. Die Postmoderne ist eine intellektuelle Strömung, die misstrauisch ist gegenüber den klassischen Begriffen von Wahrheit, Vernunft, Identität und Objektivität, von universalem Fortschritt oder Emanzipation, von singulären Rahmenkonzepten, großen Erzählungen oder letzten Erklärungsprinzipien. Im Gegensatz zu diesen Leitvorstellungen der Aufklärung betrachtet die Postmoderne die Welt als kontingent, als unbegründet, als vielgestaltig, unstabil, unbestimmt, als ein Nebeneinander getrennter Kulturen oder Interpretationen, die skeptisch machen gegenüber der Objektivität von Wahrheit, von Geschichte und Normen, gegenüber der kohärenten Identität der Subjekte und gegenüber der Vorstellung, dass die Natur der Dinge einfach gegeben ist. Auch in der Filmwissenschaft tut man sich schwer mit einer einheitlichen Definition des Begriffes Postmodern. Jürgen Felix bedauert, dass die Bedeutung des Paradigmas Postmodern insbesondere in der deutschsprachigen Filmwissenschaft marginal geblieben ist und begründet diesen Umstand damit, dass die Versuche, einen spezifischen postmodernen Kinostil zu definieren, gescheitert wären. Unterschiedlichste Filme werden als postmodern bezeichnet. Die Filme von David Lynch, spätestens seit Blue Velvet von 1986, Luc Besson, Peter Greenaway, die der Brüder Coen und viele andere. Manche Filmwissenschaftler erklären das postmoderne Kino mit Quentin Tarantinos Pulp Fiction von 1994 für ausgereizt und abgeschlossen. Sie verwenden für Filme nach Pulp Fiction den Begriff zweite Moderne, verweisen in diesem noch ungeklärten Punkt aber auf zukünftige Debatten. Bei allen Differenzen über Wesen und Implikationen der Postmoderne, über einzelne Stilmittel und Charakteristika postmoderner Filme herrscht Einigkeit. Die Doppelkodierung der Bilder und Erzählung, eine eklektizistische Vermischung von Stilelementen aus hoher Kunst und Massenkultur, der Bricolage disparater Genremuster und eine Mediatisierung von Realität durch Film, Fernsehen und Werbung wurden im Kino der postmodernen Dekade als fröhliches, vornehmlich ironisch konnotiertes Spiel mit Zeichen und Zuschauern zelebriert, das ein medienerfahrenes Publikum gleichermaßen durchschauen wie gutieren konnte.
I'm a decent boy, just landed from the town of Ballyfan. I want a situation, yes, and want it very bad. I seen employment advertised, it's just the thing, says I. But the dirty spell been ended with
no Irish need apply. Woof, says I, but that's an insult, though to get the place I'll try. So I went to see the blackguard with his no Irish need apply. Some do think it a misfortune to be christened Paladin, but to me it is an honor to be born an Irishman. Well, I started out to find the house, I got it mighty soon. There I found the old chap seated, he was reading the Tribune. I told him what I came for, when he in a rage did fly. No, he says, you are a paddy, and no Irish need apply. Well, I gets my dander rising, I'd like to black his eye, to tell an Irish gentleman, no Irish need apply. Some do think it a misfortune to be christened Pat or Dan, but to me it is an honor to be born an Irishman. Well, I couldn't stand it longer, so a holt of him I took, and I gave him such a welting as he'd get at Donnybrook. He hollered, Millie a Murther, and to get away did try, and swore he'd never write again, no Irish need apply. Well, he makes a big apology, I bid him then goodbye, saying when next you want a beating, write no Irish need apply. Some do think it a misfortune to be christened Pat or Dan, but to me it is an honor to be born an Irishman.
Lorenz, du bist Student an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und studierst Ethnologie. Was fällt dir denn zum Begriff Postmoderne ein?
Postmoderne ist so vielleicht sehr schwer zu definieren. Wenn man da 5 Leute fragt, bekommt man sicher 8 verschiedene Antworten, was eigentlich Postmoderne ist. Ist halt so eine bestimmte Richtung in der Philosophie oder auch in den Sozialwissenschaften, in der Ethnologie gibt es auch natürlich, die sich so in den 70er und 80er Jahren etabliert hat und jetzt so ziemlich in ist in den ganzen Wissenschaften.
Ist das aktuell noch in oder ist das nicht schon eine Diskussion, die es seit 10 oder 15 Jahren gibt?
Das ist noch ziemlich präsent. Also das, also so die postmoderne Sprache zum Beispiel, so mit Diskurs, Text und so weiter, ist immer noch ziemlich in.
Was für eine Rolle spielt der Begriff Postmoderne denn im Ethnologiestudium?
Also ja, vielleicht nicht so ein großer Begriff, aber die Ethnologie beschäftigt ja so sich traditionell mit der Erforschung des Fremden oder so. Und da gab es auch so seit den 80er Jahren so eine Debatte darum, ja, so wie sich das Fremde überhaupt definiert oder was als fremd definiert wird oder nicht. Und da würde auch so ziemlich so die Methode der Ethnologie selbst in Frage gestellt, so durch diesen Einfluss der Postmoderne. Und auch die Frage, wie die Ethnologie das Fremde schafft oder wie sie auch Kultur konstruiert. Und da so die Methode der Ethnologie ist halt so traditionell die Ethnographie, also die Beschreibung eines Volkes, also so traditionell. Und das wurde eben durch solche konstruktivistischen Ansätze eben auch angegriffen und kritisiert. Und zunehmend wurde halt irgendwie drauf geschaut, wie die Ethnologie eigentlich ihr Objekt macht, und das wurde zunehmend hinterfragt.
Gibt es denn im Bereich der Ethnologie auch solche Stars, wie es in anderen Bereichen gibt? Also mir fallen da jetzt diejenigen ein, die wir hier auch in der Sendung häufig erwähnt haben, Lyotard, Lacan, Derrida, Deleuze-Guattari. Gibt es da so Dekonstruktions- oder postmoderne Stars in der Ethnologie oder eher nicht?
Ja, gibt's auch. Also da gibt's zum Beispiel Clifford Geertz, einen Ethnologen, der ist eher so ein Vorgänger von der Postmoderne. Und dann gibt's noch so einige Vertreter so von diesen ganzen Postcolonial Studies, also so postkoloniale Ansätze. Und da ist es aber auch so, dass in der Ethnologie halt auch andere Ansätze rezipiert werden aus Philosophie, so Lyotard oder Foucault oder sowas. Und halt so, ja, so Postcolonial Theoretiker, so Gayatri Spivak oder Edward Said zum Beispiel.
Gibt es denn, wenn du sagst Postcolonial Studies oder beispielsweise auch Cultural Studies,
Gibt es im ethnologischen Bereich den relevanten Unterschied zwischen der englischen, zwischen dem englischen Diskurs und dem deutschen, oder ist das im Grunde genommen mittlerweile auf einem Level?
Also da gibt es, glaube ich, schon einen großen Unterschied zwischen der deutschen Ethnologie oder die halt auch früher Völkerkunde hieß, oder so manche Institute heißen noch Institut für Völkerkunde, manche für Ethnologie, manche auch für Kulturanthropologie. Und in Großbritannien gibt es halt eben zum einen also die Cultural Studies und zum anderen gibt es halt da die Social Anthropology, und es ist einfach eine andere Theorietradition, und diese postkolonialen Ansätze, die gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht. Also es werden eigentlich nur so die Ansätze aus Großbritannien, USA oder aus anderen Ländern rezipiert. Es gibt aber so ein Buch von, also herausgegeben von Hito Steil zum Beispiel, spricht die subalterne Deutsch. Und da wird halt versucht, solche postkoloniale Ansätze eben auf Deutschland zu übertragen und im besonderen Hinblick auf die Geschichte des Nationalsozialismus, die halt so, diese Geschichte fehlt halt einfach in Großbritannien oder in den USA. Und in Deutschland ist es vielleicht so in der Ethnologie auch so, dass man sich, wenn dann eher mit kritisch mit dem kolonialen Blick aus der Perspektive von Frankreich, England oder so beschäftigt, aber sich weniger mit der deutschen Geschichte beschäftigt, weniger mit der deutschen Kolonialgeschichte oder auch wenig mit dem Nationalsozialismus, obwohl es die Ethnologie da auch gab als Fach und die da auch sehr so beteiligt war, so an, ja, an der Kolonialpolitik des Nationalsozialismus.
Lorenz, vielen Dank.
Some folks say a man is made out of mud, but a poor man's made out of muscle and blood, skin and bone, a mind that's weak and a back that's strong.
You load 16 ton, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Shine. I grabbed my shovel and I went to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. The straw boss hollered, "Well, damn your soul!
You load 16 tons, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store."
See me coming, you better step aside. A lot of men didn't and a lot of men died.
You load 16 ton, and what do you get? You get another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I owe my soul to the company store.
Er rief die Auskunft an, um die Nummer zu erfahren, bekam sein 10-Cent-Stück im Rückgabefach zurück und steckte es wieder in den Schlitz und wählte. Auster hob nach dem dritten Läuten ab.
Hier spricht Quinn.
Wo zum Teufel haben Sie sich verkrochen? Ich habe Sie 1000-mal angerufen.
Ich war beschäftigt mit dem Fall.
Mit was für einem Fall?
Mit dem Fall, Stillman. Erinnern Sie sich noch?
Natürlich erinnere ich mich.
Deshalb rufe ich an. Ich möchte jetzt vorbeikommen und mir das Geld abholen. Die $500.
Was für Geld?
Den Scheck, erinnern Sie sich? Den Scheck, den ich Ihnen gab und der auf Paul Auster ausgestellt war.
Natürlich erinnere ich mich. Aber es gibt kein Geld. Deshalb habe ich Sie ja dauernd angerufen.
Aber Sie hatten kein Recht, es auszugeben. Dieses Geld gehörte mir.
Ich habe es nicht ausgegeben. Der Scheck ist geplatzt.
Das glaube ich Ihnen nicht.
Sie können zu mir kommen und den Brief der Bank sehen, wenn Sie wollen. Er liegt auf meinem Schreibtisch. Der Scheck war faul.
Das ist doch absurd.
Ja, das ist es. Aber das spielt nun keine Rolle mehr, oder?
Natürlich spielt es eine Rolle. Ich brauche das Geld, um mit dem Fall weiterzumachen.
Aber es gibt keinen Fall mehr. Es ist alles vorbei.
Was meinen Sie da?
Das, was Sie meinen. Der Fall Stillman.
Aber was soll das bedeuten? Es ist vorbei. Ich arbeite noch dran.
Das kann ich nicht glauben.
Mann, hören Sie auf, so verdammt geheimnisvoll zu tun. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden.
Ich kann nicht glauben, dass Sie es nicht wissen. Wo zum Teufel waren Sie denn? Lesen Sie keine Zeitungen?
Zeitungen? Verflucht! So sagen Sie schon, was Sie meinen. Ich habe wahrhaftig keine Zeit, Zeitungen zu lesen.
Stillman ist von der Brooklyn Bridge gesprungen. Er hat vor 2,5 Monaten Selbstmord verübt.
Sie lügen doch.
Es stand in allen Zeitungen. Sie können es nachprüfen. Es war Ihr Stillman. Der Stillman, der Professor an der Columbia University gewesen war. Es hieß, er starb mitten in der Luft, bevor er noch auf dem Wasser aufschlug.
Und Peter? Was ist mit Peter?
Ich habe keine Ahnung.
Weiß es denn irgendjemand?
Kann ich nicht sagen. Das müssen Sie selbst herausbekommen.
Ja, das muss ich dann wohl.
Soundverdichtungen aus Knistern, Knacken, Klicken, was vor einigen Jahren noch die Hörgewohnheiten provozierte, läuft heute auf Modeschauen und in der Werbung. Die experimentelle elektronisch-digitale Musik hat sich ihren festen Platz an der Schnittstelle zwischen Pop und Avantgarde erobert. Immer im Handgepäck dabei, ein Bündel postmoderner Theorieentwürfe. Die experimentelle elektronisch-digitale Musik war der Soundtrack der digitalen Revolution und des beschleunigten Kapitalismus in den 90er Jahren. Auch in ihr spiegelte sich das letzte utopische Versprechen einer sich selbst als postutopisch verstehenden Zeit, die durch die Auflösung aller starren, essentialistisch begründeten Bindungen und Identitäten ermöglichte ewige Jugend stetigen immanenten Werdens. Nach dem Platzen der New Economy Blase scheint der Glanz einer zumindest diffus als postmodern empfundenen Wirklichkeit aber zu verblassen. Die verunsicherte Gesellschaft sehnt sich nach festen Werten. Cocooning ist das Zauberwort der Stunde. Pop war immer ein feiner Seismograph für derartige Stimmungsumschwünge und so mehren sich zurzeit die Stimmen derjenigen, die den Zenit der elektronischen digitalen Musik als überschritten ansehen. Im Trend liegen die Spiritualität des Reggae oder die Scheinauthentizität des Retro-Rocks von den Strokes oder den White Stripes. Regressive Tendenzen lassen sich aber auch in der Elektronikszene beobachten. Kuschel-Elektronik-Veröffentlichungen wie zum Beispiel die von Justus Könke, Erlen Oy, Turner, Merz häufen sich und finden begeisterte Aufnahme. Es führt also auch für die experimentelle elektronische digitale Musikszene ein Weg zurück in das wärmende Haus Song, Heim zum strengen Vater Melodie oder die mollige Decke von Mutter Stimme. Wie der englische Musikjournalist Christoph Cox zeigt, wird die gemeinhin mit Befreiung und Aufbruch in Verbindung gebrachte Rockmusik nur an ihren avantgardistischen Rändern von diesen Entwicklungen berührt. Der klassische Rocksong errichtet dagegen ein rigides Herrschaftssystem. Er findet seinen Höhepunkt im Refrain, auf den er final ausgerichtet ist. Sein Held ist der Sänger, dem die Instrumente hierarchisch untergeordnet sind. Rock frönt dem Persönlichkeitskult, eine entsprechend große Bedeutung haben Authentizität und Präsenz. Ein umfassendes Gegenmodell zur phallischen Macho-Kultur des Rock bietet sich der Populärkultur erst mit dem Disco. Der DJ und die heterogene Menschenansammlung des Dancefloor verbinden sich zu einem unauflöslichen Interaktionsverhältnis. An die Stelle der starren Songform tritt der Mix als funktionale Großcollage, die vorhandenes Material dekonstruiert und rekombiniert. Disco wird zum Modell für alle nachfolgenden Clubkulturen wie Hip-Hop, House und Techno.
Here's a song about Franco Spain today. I don't know the title, Spanish for Land. It's state-based partly on a Spanish Civil War song. Oh, say, do you remember 25 years ago? They fought the fascist army, they fought the fascist foe. Do you remember Franco, Hitler's old ally? He butchered Spain's democracy, 500,000 free men died. I, did you wonder why? Did you ever pause and cry? And don't forget the churches and the sad role that they played. They crucified their people
and work the devil's trade. But now the wounds are healing with the passing on of time, so we send them planes and rifles and recognize their crime. I, did you wonder why? Did you ever pause and cry? So spend your tourist dollars and turn your heads away. Forget about the slaughter, it's the price we all must pay. For now the world's in struggle, to win we all must bend. So dim the light in freedom's soul, sleep well tonight, my friend. I, did you wonder why? Did you ever pause and cry?
Sie sitzen da und denken, wer ist diese Person, die mit mir spricht? Was kommen da für Worte aus seinem Mund? Ich will es ihnen sagen, oder ich will es ihnen nicht sagen, ja und nein. Mein Verstand ist nicht ganz, was er sein sollte. Ich sage das aus meinem eigenen freien Willen, aber ich will es versuchen, ja und nein. Ich will versuchen, es ihnen zu sagen, selbst wenn es mir mein Verstand schwer macht, danke.
Die experimentelle Elektronika, die ihre Wurzeln in der Clubkultur hat, treibt Cox zufolge die durch die Medienmusik eingeleitete Auflösung der Form weiter voran und gelangt zu der größten denkbaren Offenheit eines Klanggebildes. Der Track der experimentellen Elektronika weise nur noch das Minimum an Komposition und Konsistenz auf, das notwendig sei, um identifizierbar zu bleiben. Die Gesetze der chronologischen pulsierenden Zeit lösten sich einer ateleologischen Bewegung in einer Welle des Werdens auf. Musik werde hier entsprechend der Terminologie Deleuze-Guattaris zu einem organlosen Körper, worunter diese den nicht geformten, nicht organisierten oder geschichteten Körper und alles, was auf einem solchen Körper zirkuliert, verstehen. Cox und Norbert Schläbitz entwerfen das Bild einer von der Subjektivität des Produzenten weitgehend befreiten, sich dem Ideal des reinen Sounds annähernden experimentellen elektronischen Musik. Damit ist die Diskussion um die Rolle des Produzenten als Subjekt eröffnet, die die Postmoderne unter dem Stichwort Tod des Autors von jeher begleitet hat. Auch in Sound Cultures treffen denkbar unterschiedliche Positionen aufeinander. Markus S. Kleiner und Marvin Klader referieren verschiedene Künstlerkonzepte, die das schöpferische Subjekt in den Hintergrund treten lassen. Sie zitieren die Forderung von Deleuze, dass der Künstler Handwerker werden und sich von dem Schöpfermythos befreien müsse. Wie Kleiner und Klader zeigen, gibt es in der Popkultur ein konstantes Interesse an der Überschreitung der Grenze von Mensch und Maschine. Diesen Mensch-Maschine-Traum verkörpern wohl am plakativsten Kraftwerk. Gerade der Cyborg wird zum Anknüpfungspunkt utopischer Vorstellungen. Gegenpositionen vertreten Rudolf Marisch und Stefan Heyer. Marisch meint, dass sich der subjektive Faktor nie unterdrücken lasse und deshalb auch die Vorstellung vom reinen Sound illusorisch sei. Offen zutage tritt das Rezeptionsproblem auch bei Laptop-Performances, in denen sich das alte Problem der Live-Präsentation von elektronischer Musik verschärft fortsetzt. Den Blick bei einem Rockkonzert starr auf die Bühne gerichtet, sieht der Betrachter doch nur einen Laptopper, der sich wenig anders verhält als der Bürokollege. Auf dem Bildschirm starren, die Stirn in Falten legen, Maus und Tastatur bedienen. Ob sich die Musik ändern würde, wenn er es nicht täte? Bleibt nur zu hoffen, dass es Videoprojektionen gibt. Der amerikanische Musiker Kim Coscone beschreibt das Problem folgendermaßen. Die Aufführung von Musik garantiert Präsenz und Authentizität, wohingegen die Laptop-Performance Kunstgriff und Abwesenheit sowie Verfremdung und Verlagerung von Präsenz repräsentiert. Der nicht aktive Hörer missdeutet dies als Fälschung. Coscone verlegt das Problem erstaunlicherweise vor allem auf die Ebene der Rezeption. Die experimentelle elektronische Musik verlange eine aktive Rezeption, die Sinn selbst generiere. Die dominante Konsumkultur konditioniere die Hörer aber auf eine zerstreute Rezeption. Coscone plädiert für einen Wandel in Richtung Wiedererlangung historischer Kontexte, Bewusstseinsbildung für Hörererwartungen und Entwicklung nicht zerstreuter Rezeptionsmodi. Warum aber nicht die Präsentationsform überdenken? Die DJ-Kultur macht vor, wie die Fixierung auf den Künstler beim Live-Event aufzuheben ist. Die Zeit, in denen wöchentlich ein neuer Quantensprung der experimentellen, elektronisch-digitalen Musik ausgerufen wurde, sind erstmal vorbei. Die ehemals dissidenten und aufgeregten Entwürfe sind längst im Mainstream angekommen.
Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden in Hamburg beim freien Senderkombinat auf 93,0 MHz Antenne oder 101,4 MHz Kabel jeden vierten Sonntag im Monat von 11 bis 15 Uhr. Und wir senden in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,1 MHz jeden dritten Samstag im Monat von 12 bis 13 Uhr. Über weitere Sendetermine, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net, also www.17grad.net. Und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an den Webmaster @17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Finished the book 10 years ago, and since then I have gone on to occupy myself with other projects, other ideas, other books. Less than 2 months ago, however, I learned that books are never finished, that it is possible for stories to go on writing themselves without an author. I was alone in my apartment in Brooklyn that afternoon, sitting at my desk and trying to work when the telephone rang. This was a different apartment from the one I had in 1980. A different apartment with a different telephone number. I picked up the receiver, and the man on the other end asked if he could speak to Mr. Quinn. He had a Spanish accent, and I did not recognize the voice. For a moment, I thought it might have been one of my friends trying to pull my leg. "Mr. Quinn," I said, "is this some kind of joke or what?" No, it wasn't a joke. The man was in dead earnest. He had to talk to Mr. Quinn, and would I please put him on the line? Just to make sure, I asked him to spell out the name. The caller's accent was quite thick, and I was hoping that he wanted to talk to Mr. Queen. But no such luck. "Q-U-I-N-N," the man answered. I suddenly grew scared, and for a moment or two I couldn't get any words out of my mouth. "I'm sorry," I said at last. "There's no Mr. Quinn here. You've dialed the wrong number." The man apologized for disturbing me, and then we both hung up. This really happened. Like everything else I have set down in this red notebook, it is a true story.